Liebe Gemeinde, haben Sie oder haben ihr euch auch schon gesagt, ich wünsche mir, dass der Glaube vom Kopf in mein Herz runterrutscht? Kennen Sie das? Ich habe es diese Woche gehört, sag nicht von wem. Ich kenne das ja auch. Gemeint ist, dass man die biblischen Worte kennt, was Jesus gesagt und da hat und auch Geschichten, aber man hat Mühe, das im Alltag wirklich umzusetzen. Das ist ja keine Schande, das ist einfach mal eine Feststellung. Zum Beispiel Mühe, indem man schlecht Sorgen loslassen kann und im kleinen und grossen Sachen Gott vertrauen. Man weiss, es steht in der Bibel, seine Sorgen sollen wir ihm anbefehlen, aber im Alltag, denn das wirklich machen, ist nochmal eine andere Kiste. Oder man anerkennt im Kopf oben, dass Gott uns bedingungslos liebt, das grosse Ja, aber in den Niederungen des Alltags hat man Mühe, zum Beispiel mit Selbstannahme. Oder ob das wirklich so ist, wenn man wieder mal gescheitert ist bei irgendetwas. Wenn ihr oder sie vor dieser Herausforderung steckt, ich weiss das, was gehört und so, und gelesen, aber irgendwie geht es nicht da runter, vor dieser Herausforderung steckt, dann wünsche ich euch viel Glück und Gottes Segen, ihr könnt es brauchen. Weil ob das klappt, ist nicht unmöglich, aber es ist sehr, sehr schwierig. Es gibt schon Leute, die das können. Mir kommt in den Sinn, zum Beispiel der Autor, der C.S. Lewis, kennen ein paar von euch sehr wahrscheinlich. Er hat einmal nicht mehr gesagt, er sei durch Nachdenken zum Glauben gekommen. Das gibt es. Unter uns wird auch ein paar so Leute. Aber der hauptsächliche Weg, wie die Bibel davor zeigt, ist genau umgekehrt. Es fährt im Herz an und nie sonst. Und wisst ihr was? Es bleibt immer im Herz. Und das möchte ich euch heute Morgen zeigen. Wahrscheinlich kennt ihr das Gleichnis vom Seemann, der ausgeht und sagt, das Wort von Gott wird gesagt. Es geht auf unterschiedlichen Boden und es heisst explizit, das Wort von Gott wird ins Herz gesagt und nicht in den Kopf. Man überliest das gern so schnell, ich auch, gell? Aber es wird ins Herz gesetzt und nicht in den Kopf steht da. Also alles vor dem Herz an. Im hebräischen Denken werden, und jetzt kommt der springende Punkt, Denken und Fühlen, Intellekt und das Gespüren da innen werden nicht auseinandergerissen, sondern bleiben immer vereint im Herz. Dass wir das trotzdem können, einmal da oben uns etwas überlegen und denken, hey, ist da innen anders, das ist eine Realität oder und so, dass das so in Glauben, in die Kirche reingekommen ist, das verdanken wir am Philosoph Platon. Und Platon in Ehren, ich würde sagen, lassen wir ihn einen grossen, antiken Philosoph sein, aber nicht einen christlichen Influencer. Das kann er gerne machen, super Titel bei Gedanken, aber Christum beeinflussen, das wäre schwierig. Also grosser Respekt vor ihm, aber nicht so viel Einfluss geben. Ich sage es nochmal, im biblisch-hebräischen Denken befindet sich im Herzen das Denken, das Wollen, das Fühlen, der Charakter, die Persönlichkeit, vereinfacht gesagt, das ganze Innenleben von uns Menschen. Alles am gleichen Ort und tut sich gegenseitig beeinflussen. Man könnte einem ganzheitlich sagen, tönt ein bisschen esoterisch, wäre aber tief christlich. Und einmal spüren Leute außerhalb der Kirche sehr genau, wo wir Defizite haben. Ist schon mal aufgefallen? Die Bibel denkt sehr ganzheitlich. Das ist alles am gleichen Ort im Herz. Und dort, wo es auseinandergerissen wird, dort fängt das Problem an. Und auf das hat Jesus ganz oft seine Finger gelegt, das Auseinanderrissen. Oder das Herz nicht mehr mitkommt. Ich zeige euch das an einem ganz unscheinbaren Beispiel. Der Text sage ich einfach, der ist noch nicht, den musst du noch nicht drucken, Claudio. Es heisst einmal, er sagt zu den Pharisäern, er sagt zu ihnen, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Wehe euch, das ist ein sehr starker Ausdruck. Das heisst, hey Leute, das geht gar nicht. Ich schimpfe jetzt mit euch ganz massiv. Nennt sie Heuchler. Also sehr scharf, sehr direkt. Denn ihr verzehntet die Minze, also das Gewürz, und den Dill. Habt ihr gern Dill? Ich auch so, hä? In den 10% von dem Gär und den Kümmel. Schmeckt ihr den Kümmel? Und habt gleichzeitig die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, nämlich das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. So wie die Bibelstelle Matthäus 23, Vers 23. Jesus war nicht dagegen, dass man 10% von seinem Einkommen denen gibt, die im Tempel arbeiten, den Leviten. Weil sie hatten keine Zeit, ein Feld zu bestellen und von dem zu lesen. Also ist es erstens einmal menschlich gewesen, vernünftig, barmherzig, dass die Leviten im Tempel materiell versorgt werden. Barmherzig, dort steckt das Herz wieder in diesem Wort. Barmherzigkeit bedeutet im hebräischen Denken dafür sorgen, dass andere können leben und andere können aufleben. Also wenn man barmherzig ist, geht es weniger um die eigenen Gefühle, es geht darum, dass andere, jemand anderes, Leben findet, aufleben. Ich bin verbunden mit dem anderen, denen bin ich barmherzig. Und jetzt kritisiert Jesus, dass manche Pharisäer den inneren Sinn von dem Zehnten nicht mehr berücksichtigen. Ihnen ist vereinfacht gesagt darum gegangen, formal korrekt zu handeln, schauen, ich mache alles richtig, ich gebe jetzt verdammte Zehnte, damit ich alles richtig mache. Aber ein Herz, das mit anderen mitfühlt, ein Herz, das will, dass die Leviten zum Beispiel leben, dass denen gut geht, dass sie versorgt sind, das ist wie Check abgekattet. Du bist bei dir mit dem korrekten Handeln und bist aber nicht mehr verbunden mit dem, was es eigentlich darum geht. Die Barmherzigkeit, das Aufleben von anderen, jetzt hier am Beispiel vom Zehnten geben. Und um das wäre es ihm eigentlich gegangen, dass die Verbundenheit bleibt, dass der Kopf weiss, was er macht, jetzt in unserem Denken, das Herz beteiligt ist, was wir machen, und nicht das eine weg oder nur das andere. Und darum hat er sie Heuchler genannt. Oder? Ihr macht etwas, aber ihr seid nicht mehr verbunden mit dem inneren Sinn, was Herz, Denken, das Wollen, das Fühlen ausmacht. Ich habe vor 2 Wochen am Pfingsten über das Thema schon geredet. Und jetzt bin ich so frech und sage ein paar Sachen, gerade nochmal, die ich vor 2 Wochen hier gesagt habe, weil es mir so wichtig dunkt. Und zwar, am Pfingsten haben wir ja gefeiert, dass Gottes Geist unter uns lebt, in allen Gläubigen darf leben, wie es der Paulus sagt. Das Wort Geist in der deutschen Sprache als Übersetzung ist unglücklich gewählt. Und zwar, es verleitet uns dazu, zu meinen, Gott sei vorwiegend am Werk im sogenannten Geistigen, als im Denken, im Kopf, im Verstand. Das ist aber nicht der Sinn vom biblischen Denken. Und wenn wir die beiden hebräischen und griechischen Wörter Ruach und Pneuma müssen treffender übersetzen, müssten wir übersetzen mit heiliger Wind oder heilige Bewegung. Es geht nicht um ein Intellekt, es geht, wenn der Heilige Geist da ist, dass Menschen bewegt werden, von Gott bewegt werden. Da innen, da oben oder im hebräischen Denken am gleichen Ort. In den Gefühlen, in der Liebe, im Denken, im Handeln wirst du bewegt. Als die Bewegung auf Gott ahnen, von dem er Gott ergibt, von dem sollst du ergriffen sein. Man kann dem Geist sagen, völlig okay, aber wie gesagt, es kann einem dazu verleiten, dass man so in die geistige Sphäre abdriftet und da einen Unterschied macht. Wäre nicht so gedacht in der Bibel. Jetzt kommt der Vers, ich lese den gerne nochmal, den ich vor 2 Wochen schon gelesen habe. 600 Jahre vor Pfingsten etwa kommt der Prophet Hesekiel. Mit dem Volk Israel ist er noch in Babylon gefangen und er bekommt eine Offenbarung von Gott. wo Pfingsten hindeutet. Und Gott sagt durch Hesekiel: Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Das Hebräisch denkt der Parallelismus, zweimal wird das Gleiche gesagt. Ein neues Herz ist das Gleiche wie ein neuer Geist ins Innere geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben, ein warmes, wo mitfühlt. Jetzt wieder Parallelismus, und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Also mit Heiligem Geist erfüllt sie heißt unter anderem ein Herz aus Fleisch bekommen, ein Fühlen, ein Denken und ein Handeln, das warm ist, wo der andere im Blick hat und nicht irgendetwas abspaltet, korrektes Denken oder so. Ja, man darf korrekt denken, aber die Abspaltung ist nicht gemeint. Ein fleischiges Herz fühlt mit anderen mit, es freut sich mit anderen, es brillt mit anderen. Es ist im wahrsten Sinn vom Wort ganz nah am Leben und ist etwas ganz Kostbares. Mir tut es ehrlich gesagt nicht so einfach fallen, mit anderen mitfühlen oder wollen, dass anderen gut geht. Man sagt ja immer auch, das Herz gleicht einer Mördergrube. Es ist nicht so, dass das Herz immer gut wäre und Gedanken schlecht oder umgekehrt, oder? Es ist etwas, was kostbar ist, zu bewahren gilt. Aber so ein Herz haben heisst, im Sinn vom Heiligen Geist handeln. Buch der Sprichwörter hat einen ganz schönen Vers, den ihr vielleicht kennt. Mehr als auf alles gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben, das ganze Leben. Nicht nur aus ihm strömen Gefühle oder so, das ganze Leben strömt aus dem Herz. Weil dort ist auch dein Denken drin, dein Fühlen, dein Wollen. Das ist etwas ganz Kostbares. Und dort innen wohnt der Geist, die Bewegung Gottes. Ich bringe ein paar Beispiele, wie Jesus das gemacht hat. Und jetzt müssen wir das Ganze, was ich jetzt so sage, gleichzeitig mit Verstand und Gefühl hören. Also mit dem Herz. Ist gut, he? Also es ist so beides irgendwie. Verstand, Gefühl, hören und euch das vorstellen, wie er das gemacht hat. Weil das ist inspirierend, wie er das vorgelebt hat, so ganzheitlich unterwegs zu sein. Zum Beispiel, wo eine Frau beim Ehebruch ertappt worden ist und vom Gesetz her hat sie getötet werden, gesteinigt werden. Das war korrekt gewesen. Die darf gesteinigt werden. Hat er etwas anderes gemacht? Er hat ihr eine zweite Chance gegeben, ohne die Tat gut zu heissen. Also er hat es geschafft, dass die Frau weiterlebt, sie darf leben, aufleben, auch wenn das Fehlverhalten nicht einfach gut geheissen hat. Das sind Kopf und Herz zusammen. Oder, viele Male ist er zusammengesessen mit Sünderinnen und Sündern, so wie es heisst in der Bibel, mit sogenannten Ungläubigen und hat sie wieder in die Nähe von Gott gebracht, indem er ihnen zusammen gegessen hat. Essen, das alltägliche Machen. Zusammen diskutieren. Da ist Herz, Gefühl, Verstand und Liebe ist zusammen. Oder am Sabbat hat er kranke Menschen geheilt gehabt, weil der Sabbat für einen Menschen da ist und nicht umgekehrt. Jetzt wird geheilt, egal was für ein Tag ist. Auch da ist wieder Barmherzigkeit drin, Leben, Aufleben. Ich habe vorhin schon gesagt, er hat sich Zeit genommen für Kinder. Kinder, denen damals kaum Beachtung geschenkt worden ist, oder die sind jetzt klein und checken es nicht und so, haben gefunden, nein, gerade bei denen bin ich ganz nah. Die brauchen das Sagen und die sind ein Vorbild. Die haben dann überlegt, warum sind sie unser Vorbild da oben, haben aber auch gespürt und gesehen, was er macht. Es gehört beides zusammen. Dann, er hat dem die Füße gewaschen gehabt, wo ihn verroten würde, wo ihn wird in den Tod schicken, der Judas. Jesus hat das gewusst gehabt, dass er ihn wird verroten, ins Leiden schicken, hat ihm trotzdem die Füße gewaschen gehabt. Was ist da für eine Haltung dahinter? Und noch ein Beispiel, wo mir gerade gestern in den Sinn gekommen ist. Von seinen Jüngern heisst es, sie haben angefangen an ihn zu glauben, wo er an der Hochzeit zu Kana Wasser in Wein verwandelt hat. Und es ist darum gegangen, dass der Brütigung da und dort nicht peinlich hat, einfach doof da steht, oder? Solange es Wein gegeben hat, hat die Hochzeit 7 Tage lang stattgefunden. Wenn es kein Wein mehr gehabt hätte, wären wir heimgeschickt worden. Und Jesus hat die Größe gehabt, zu sagen, so, wir schauen, dass es noch Wein gibt. Okay, seine Mutter hat ihn ein bisschen überschnurrt, muss man schon sagen. Dass es da Wein gibt, damit der Brütigam nicht blöd da steht. Dass dem gut geht. Und die Jünger heisst, sie seien nicht im Prinzip zum Glauben gekommen, weil er etwas ganz Gescheites gesagt hat. Das ist dann später gekommen, war auch okay gewesen. Oder ein riesen Wunder da hat. Sie sind zum Glauben gekommen, wo sie gemerkt haben, der Mann ist geerdet, der nimmt das ernst, wo wir stehen. Wenn die Hochzeit wird abgesagt werden, wäre es peinlich und blöd. Er kommt nicht als Moralapostel daher und sagt, ihr sauft eh zu viel. Er tut das Fest retten. Und sie kamen an den Glauben wegen dem. Ich kann noch ganz viele Beispiele jetzt bringen. Da merkt man, wie er unterwegs ist. Mit Handeln, Kopf, Herz, das passt zusammen. Immer connected mit Menschen und mit Gott. Und nicht abgespaltet, hier ist eine korrekte Lehre und das Handeln ist nicht mehr anders. Das passiert damit, ich weiß. Aber er hat das zusammengebracht. Und das Herz steht genau für das. Das ist das gewesen, was die Menschen damals angezogen hat. Aus diesem Grund sind sie als Risiko eingegangen, seine Jünger, dass sie ihre Berufe hinter sich gelassen haben und ihm nachgefolgt sind, weil sie gemerkt haben, da redet einer nur gescheite Sachen, der verkörpert das, der handelt das, der handelt so. Und erst, als sie das gesehen haben, haben die Leute auch angefangen, was er für eine Lehre hat. Aber zuerst war das ganzheitliche Vorbild gewesen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, ähnlich unterwegs zu sein, dann hat das etwas Ansteckendes für andere Menschen. Nicht, wir müssen nicht perfekt sein, aber versuchen, dass Glauben mit dem ganzen Leben etwas zu tun hat. Unterwegs sein als bewegte Menschen, die versuchen, barmherzig zu sein, die mal auf die Nase fallen, wieder aufstehen, aber so unterwegs sind. Das ist ansteckend. Im 2. und 3. Jahrhundert, was Christenverfolgung gegeben hat, haben die Kaiser genau gemerkt, warum sie die Christen nicht ausrotten können. Und einer schreibt, die haben Liebe untereinander. Die schauen untereinander für die, die schwach sind, die im Sterben sind, die nicht mehr können. Und das ist ihre Stärke, schreibt ein Kaiser. Die haben genau gemerkt, bei denen ist Leben und nicht nur eine Theorie über die Götter. Und das war ein Grund, warum wir überlebt haben bis heute. So. Es geht nicht um fromme Höchstleistungen. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen versucht, vor 2 Wochen heute ein bisschen darzustellen, wie, was da alles drin ist, was alles zusammengehört in unserem Glauben. Wenn wir unterwegs können sein. Und das Denken, Fühlen zusammengehört. Und Jesus das vorgemacht hat. Jetzt machen wir noch Folgendes. Ich glaube, am besten immer aufhören oder die Predigt abschließen mit einem Fürbittegebet. Und das kennen vielleicht viele von euch. Das Gebet hier wird dem Franz von Assisi zugeschrieben. Ob es für ihn ist, weiß man nicht, ist nicht so sicher. Er hat geglaubt, von 1182 bis 1226. In diesem Gebet geht es nicht darum, dass wir fromme Höchstleistungen können erbringen können, sondern es geht bitte um ein Herz, das von Gottes Geist erfüllt ist, das von Liebe erfüllt ist, und wo ansteckend ist für andere Menschen. Kannst du es zeigen? Ich lade euch ein. Steht euch auf, die gesunde und zwege Beine haben. Und in das laut zusammen beten. Ihr dürft es auch leislich beten, wenn ihr findet, gewisse Sachen sind too much. Dienst mit dem Herz beten, als ganze Person. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage,
wo Irrtum ist. Dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht. Dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert. Dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.